Wenn man die letzte Folge nicht gehört hat, dann hört mal hier rein.
Und ich, wie gesagt, wenn sie es in der Abwehr sauber zu Ende spielen, sich nicht die Birne, also nicht die Birne ausmachen für 10, 15 Minuten, dann fängst du dir gegen Rostock kein und holst das Ding 2-0 nach Hause.
Oh, 2-0 nach Hause.
Alter, du altes Orakel. Ja.
Bevor wir jetzt mit der Folge loslegen, sag mal schnell deinen Tipp, dann Heidenheim HSV.
1-2.
Also für den HSV?
Für den HSV.
Ist ja auswärts. Ja, auswärts.
Klar. Ja.
Ja, ist gut. Ist gut. Kann mir gefallen. Also, wir haben heute eine richtig geile Folge.
Ah. Eine richtig geile Folge.
Aber so richtig geil.
Ja, in der Aufstiegssaison haben wir nur geile Folgen.
Oder? Muchel bringt auch Erinnerungen mit. Oder auch nicht?
Ja. Ja, ja. Ich war ja auswärts in Rostock. Also, es war eine wilde Fahrt, ein wilder Ritt.
Viele Themen heute.
Viele Themen. Also, ich würde sagen, wir starten einfach mal rein in die Folge, oder?
Ab dafür!
HSV, meine Frau, der Fußballpodcast von Fans
für Fans
mit Gato, Bones, Kai und Morrel von Abschlag. Jede Woche neu, präsentiert
von Holsten.
Yeah.
Morrel ist gut drauf.
Ja, gut, hast deine Sängerstimme rausgeholt.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV, meine Frau.
Wir sind heute in Bestbesetzung. Kai, Bones, Muchel, ich, moin, Gato. Moin, moin. Wir sind da. Der Ton ist auch ein bisschen anders, ne, oder?
Ja, wir haben es letzte Woche mal ein bisschen versucht einzustellen. Es klingt jetzt alles ein bisschen
seriöser.
Sonoriger.
Es klingt mehr nach erster Liga, mehr nach Europa.
Untenrum sind wir jetzt breiter aufgestellt.
Ah, herrlich. Wir haben schon angesprochen, heute geht es natürlich um Rostock, um Muchel war da. Ist relativ spektakulär hingefahren, kommen wir gleich nochmal zu. Dann geht es die Erstliga-Runde im Hintergrund, ne?
Wir haben sie lange nicht gespielt, aber sie kommt immer näher, sie kommt immer näher.
Sie kommt immer näher, das Spiel nehmen wir auseinander. Dann haben wir auch noch, ich habe das im Netradio gehört, das sind auch noch meine Eindrücke, gibt's dazu. Dann gibt's den Ausblick und dann hat sich noch einiges in Sachen Doping getan. Also worüber wir jetzt mittlerweile Bescheid wissen, hätte man vor ein paar Monaten nicht gedacht, aber
wir haben nicht nur Holzen im Kühlschrank stehen.
Das ist korrekt. Ja. Der Kühlschrank wird eine zentrale Rolle spielen.
Ja, und dubios. Also Muchel hatte da ja irgendwie schon über viele Folgen hinweg das so ein bisschen angekündigt. Ne? Ich gehe mal, können wir später drauf eingehen.
Eine wilde These habe ich auf jeden Fall dazu abgegeben.
Das war eine sehr wilde These und die scheint tatsächlich ein bisschen aufzugehen. Aber warten wir mal ab.
Ich werde sie auf jeden Fall rausholen. Ich werde sie auf jeden Fall rausholen, wenn sie sich bewahrheitet.
Zu Recht, völlig zu Recht. Erstmal sprechen wir über diesen fulminanten Sieg, fulminant nicht, Ergebnis, über das 2-0 gewonnene Spiel. Und das war am Big Points. Wir sind tabellarisch jetzt Zweiter und der Konkurrent Heidenheim hat verloren. Und dementsprechend haben wir da drei Punkte gut gemacht jetzt sozusagen. Und Vorsprung haben wir jetzt 4 Punkte. Also wir stehen tabellarisch gut da. Und Kai, du hast in die Gruppe ein Bild gepostet von Sky, hast du es abfotografiert mit einer Statistik. Du kannst es mal parallel öffnen, dass der HSV, ich glaube, noch nie so gut dastand wie jetzt in der zweiten Liga, oder?
Genau, also wir stehen aktuell sehr gut da und das Interessante ist, dass 20 von 23 Teams in der Vergangenheit mit 40 Punkten nach 19 Zweitligaspielen aufgestiegen sind. Also es spricht alles für uns. Aber jetzt kommt leider das große Aber, das Haar in der Suppe. Also nur 3 Teams haben es dann noch verkackt sozusagen mit dieser Statistik. Das waren 2-mal wir selber.
Ach, ja. Scheiße.
Geil. Aber na gut.
Das ist schon.
Trotzdem stehen wir gut da.
Ich glaube, die Bild-Zeitung titelte da auch schon was von 87% sind wir aufgestiegen.
Ja.
Man lässt uns jetzt schon ganz hoch jubeln, damit wir tiefer fallen können, wenn es dann doch nicht klappen sollte. Woran natürlich von uns keiner glaubt. Aber
richtig. Aufstiegssaison. Wir sind da, um in die erste Liga aufzusteigen. Ihr habt das Spiel, Kai und Bones, ihr habt das Spiel zu Hause analytisch vor dem Fernseher verfolgt. Ich habe es im Netradio auf dem Flug verfolgt. Und
wie hat das funktioniert?
Gut, tatsächlich hat das gut funktioniert. Also das Internet war auch mehr oder weniger stabil. Ich muss sagen, ich habe das erste Mal so richtig so im Netradio das gehört, weil ansonsten, weiß ich nicht, irgendwie habe ich es dann immer vom Fernseher geschafft. Und vielleicht eine kurze Erfahrung dazu. Ich fand es cool. Man muss sagen, die beiden, die das kommentieren, sind schon echt ehrliche, gute Typen irgendwie. Also das bockt auf jeden Fall.
Sind das Fans oder Mitarbeiter vom HSV?
Mitarbeiter vom HSV.
Okay.
Mitarbeiter von, und ich fand allerdings ein bisschen so, ich war ja, wenn ich an Radio oder an Fußball denke, denke ich unweigerlich an die Töpper-Wiens, NDR 2, die Fußballshow. Und
ich dachte, du denkst an Werner, das muss Kessel. Das ist ja irgendwie auch ein geiles Radio da.
Aber ja, das stimmt. Und da war es aber so, also die sagen jetzt nicht so, und jetzt hat er rechts am rechten Strafraum den Ball und er passt dann irgendwie 5 Meter geradeaus und dann flankt er ihn flach rein und dann steigt er hoch und so. Also dass sie es ganz bildlich sozusagen machen, sondern machen das ein bisschen auch so, aber haben trotzdem noch richtig geile Hintergrundinformationen. Und in der Schlussphase hat mir das fast ein bisschen gefehlt, so dieses NDR 2 Schlusskonferenz, ne, wo man bildlich, man kann die Augen zumachen und man ist mit
auf dem Platz. Rostock! Genau. Wir gehen nach Rostock!
Aber das können wir natürlich nicht 90 Minuten durchmachen, weil dann wird man völlig kirre halt zuhören, aber es ist schon wirklich richtig, richtig hoch. Und ich greife mal vorweg, man lernte auch was. Und zwar unter anderem, ich habe es mir dann auch notiert, haben die ganz coole Fakten rausgehauen. Wann haben wir das letzte Mal zu Null gespielt?
September gegen Düsseldorf, 2-0 zu Hause.
Bones, du bist gut, du bist in Form. 17. September, das letzte Mal zu Null, also schon ein bisschen länger her. Dann, wenn, also wenn ihr jetzt das wisst, Bones, oder dann ist es war der 4. Joker-Treffer, den wir gemacht haben zum 2-0. Und die Frage ist, wisst ihr die anderen drei noch?
Sanne.
Richtig.
Kittel. Er hat kein Tor gemacht bisher, Kittel. Noch kein Saisontor.
Okay, ja, dann
glaube ich.
Also ich weiß nämlich nicht mehr hundertprozentig. Sanne weiß ich. Mhm. Einen anderen weiß ich auch noch. Das ist vielleicht eines der Tore in der Hinrunde gewesen. Auswärts wurde natürlich eingewechselt.
Binesch. In Bielefeld?
In Bielefeld auswärts, ja.
War das ein Joker-Tor?
Ja, weiß ich nicht.
Weiß nicht, aber auf jeden Fall, was ich meine, Königsdörfer in Hannover. Da weißt du, wo er sich...
Ach, der Sololauf in der 93.
Stimmt. Richtig, richtig. Ja, aber also das war unter anderem auch. Und jetzt, Achtung, gegen Rostock haben wir gespielt und Frank Pagelsdorf war natürlich da auch mal Trainer, auch Trainer beim HSV. Und welche Sache ist er unter anderem auch, ja, was heißt bekannt? Oder was hat er, er hat eine sehr gute Leistung im Fernsehen vollbracht.
Ich kenne nur die Soccer-Indoor-Halle von Frank Pagelsdorf.
In Kiel.
Nee, in Norderstedt.
Genau. Und er war, und zwar folgender Fact, er hat im aktuellen Sportstudio, wird ja mal auf die Torwand geschossen.
Mm. Und er hat 6-mal die Torwand nicht mal ansatzweise getroffen.
Er hat, pass auf, 6 von 6 versenkt, Pagelsdorf.
Wow.
Und es gibt nur 9 Leute, die das geschafft haben. Und Pagelsdorf war einer von den 9 Leuten.
Ja, das sind mal.
Das ist mal ein Fakt. Also deswegen schaltet das Netradio ein, dann lernt ihr solche Fakten. Also haben sich wirklich. Und da gab es noch ganz viele mehr, ne? Das war jetzt nur ganz paar, die ich mal notiert habe. Also wirklich
geil,
herrlich.
Geil.
Du hast aber auch einiges erlebt, Muffel.
Boah,
wir haben für alle, die es nachgucken wollen, bei Instagram und vor allen Dingen auch bei TikTok ein Video hochgeladen. Und ich werde mal ganz kurz live TikTok öffnen, Muffel. Dein Video ist viral gegangen.
Stark, endlich mal.
Es hat jetzt nach einigen Stunden schon 33.000 Views.
Eben waren es 25. Wie schnell geht das?
Es ist TikTok, es ist neue Generation, Muffel. Es geht schnell.
Heißt, ich kann demnächst davon leben.
Ja.
Quasi.
Ja, du bist ja nur einer von 4, ne? Also wir mussten es 3 mit den Videos auch noch durchfüttern.
Ja, ich hatte eine wilde Tour vor mir. Ich bin mit dem Zug nach Rostock gefahren und beim Einsteigen in den Zug habe ich es eigentlich schon bereut.
Warum das? War einer Pauli-Fans, oder?
Nee, aber der Zug war brechend voll. Es hatte so ein bisschen was von, weiß nicht, so wie diese Züge, die man sich manchmal in Indien vorstellt, wo oder in Asien, wo von außen noch reingepresst wird und man mit Anlauf quasi in den Zug reinspringt. Ich kam nach meinen Verhältnissen relativ rechtzeitig beim Bahnhof an, aber der Zug war schon völlig überfüllt und die Polizei stand in den Gängen und meinte, nö, keiner mehr einsteigen. Ich sage, ja, meine Jungs sind drin. Dann natürlich immer so die Karte gespielt, so nach dem Motto, die haben meine Karte, meine Sachen und so. Ich war jetzt nur kurz was zu trinken holen. Ja, okay, geh rein. Und hab mich dann durch diesen Zug gekämpft und dann...
Du warst quasi alleine dann aber
ich,
da, ne?
Ich war alleine da und ich hatte noch ein paar Jungs, wo die auch mitgefahren sind, wo ich das wusste und die hatten mir eigentlich einen Platz reserviert, weil die schon rechtzeitig am Hauptbahnhof waren und hab die dann gefunden. Natürlich war kein Platz mehr frei, das heißt also bis Rostock stehen, I like it. Und dann, ja, der Getränkevorrat war definitiv sehr gut. Und das ist ja bei Auswärtsfahrten wahrscheinlich, also ich kann es ja nur vom HSV sagen, aber es ist egal, ob du 10 Stunden nach München mit dem Sonderzug fährst oder 2,5 Stunden nach Rostock, die Menge an Alkohol ist immer die gleiche. Es wird egal, ob für 10 Stunden oder für 2,5 Stunden, es wird die gleiche Menge an Alkohol eingekauft. Der einzige Unterschied ist nur, dass du den Alkohol natürlich in 2,5 Stunden irgendwie aufbrauchen musst, anstatt in 10 Stunden. Und dementsprechend ist natürlich totale
Druckbetankung, ne?
Aber sowas von. Und tatsächlich, also Holsten ist ganz klar Nummer 1 gewesen, Bier, Holsten Edel, dann Korn Cola, Korn Fanta, natürlich selbst gemischt. Ne?
Ich war mal bei Korn Schwippschwapp früher, ne?
Schwippschwapp? Ja, okay. Ich finde Schwippschwapp, wenn da so ein bisschen die Kohlensäure raus ist, dann ist so ganz eklig. Mm, ja. Und Pfeffi, ne, also wirklich das volle Programm. Dann, es wurden Aufkleber getauscht, noch und nöcher, also dann gab es noch diese Konfettikanonen. Also es war wirklich eine wilde Hinfahrt. Und in Rostock angekommen, ja, das gleiche Spiel wie immer. Ne? Also tatsächlich, da habe ich dann das zweite Mal bereut, dass ich mit dem Zug gefahren bin. Der Polizeieinsatz, erschließt sich für mich einfach nicht. Warum muss das so sein? Also ja, im Osten ticken die Uhren vielleicht ein bisschen anders und man kann sagen, man will irgendwie die Fans davor schützen, dass sie nicht von irgendwelchen Rostockern angegriffen werden. Aber warum muss man solche engen Korridore bilden von der Polizei, wo wir Fans irgendwie wie so ein Viehtransport durchgeschleust werden und alle sind am Drücken und man bekommt keine Luft, kann nicht nach links und rechts raus, irgendwo auf Toilette gehen. Da hatten sie draußen zwar Dixie-Klos aufgebaut, aber dann waren 4 Busse geführt im Einsatz, um dann die HSV-Fans zum Stadion zu bringen, in Polizeieskorte. Auch da 2 Eingänge nur, die für den Bus aufgemacht worden sind. Also es war wirklich, es ist einfach zum Abgewöhnen. Es macht einfach keinen Spaß, als Fan auswärts irgendwo hinzureisen.
Ja, plus der Gästeblock in Rostock ist so unartig klein. Wenn du da mit voller Belegschaft anreist, dann, also finde ich, drückst du und du stehst da in der Meute und kommst ganz schwer raus, wenn du unten am Glas stehst.
Also, ja, das finde ich gar nicht so, weil, also ich finde, da gibt es deutlich schlimmere Gästeblöcke. Also wenn du da in Bremen bist, da oben, dieser Käfig da oben, finde ich, ist in meinen Augen noch viel schlimmer. Und ich finde, deswegen finde ich den Gästeblock da gar nicht so schlimm. Aber dann, auf das Spiel kommen wir ja später zu sprechen, aber dann auch nach dem Spiel haben sie dann vorne den Block zugemacht, die Polizei, haben auch wieder nur einen Durchgang gemacht, wo alle, weiß nicht, wie viele Fans passen in den Gästeblock rein, 3.500, alle durch diesen einen kleinen Durchgang durch mussten, der irgendwie 1,5 Meter breit ist. Natürlich, und alle von hinten am Drücken, das ist einfach, dass da keine Massenpanik entsteht oder ich würde nie auf die Idee kommen, irgendwie mein Kind oder meine Frau zu so einem Spiel irgendwie mitzunehmen, weil es einfach ist unmenschlich. So, und zurück hatte ich dann Gott sei Dank das Glück, deswegen gab es auch keine Story zurück, nicht weil ich eingeschlafen war und irgendwie noch voll von der Hintour, sondern bin dann zurück mit dem Auto gefahren und war echt froh, dass ich dann Heizung an, weil es war echt bitterböse kalt im Stadion.
Haben dich deine Buddies im Zug wahrscheinlich ein bisschen vermisst, ne?
Sie so, hey. Nee, ich hab's dann nachher gehört, die standen um 17.11 Uhr immer noch vor dem Bahnhof, weil die Polizei sie immer noch nicht durchgelassen hatte und mussten dann mit dem Zug um irgendwie, ich weiß nicht, die waren um 22 Uhr wieder in Hamburg, also völlige Eskalation. Ich habe heute auch gelesen, dass es da auch noch Ärger gab mit der Polizei und das war beim letzten Spiel in Rostock, ihr erinnert euch, habe ich auch
Sommer,
erzählt, im Sommer war es genau das gleiche, dass sie dann die Leute nicht in den Bahnhof reingelassen haben. Du konntest dir nichts zu trinken holen bei irgendwie 35 Grad im Schatten. Und also, keine Ahnung, was da bei der Polizei los ist. Die Einsatztruppen aus, ich glaube, 4 verschiedenen Ländern, BFE aus Berlin, aus Hessen und sonst weiß ich, Wasserwerfer. Also völlig übertrieben, ne? So. Ja. Zum Spiel, zu der Stimmung an sich, das kann ich ja schon mal vorweggreifen. Es war mega geile Stimmung. Der HSV-Mob hatte irgendwie wirklich einen guten Tag mal wieder. Es wurde super eingeheizt.
Viel gezündet.
Es wurde auch wieder viel gezündet. Es sind echt viele bengalische Fackeln. Ich hatte es ja schon gesagt, irgendwie dieses Geräusch, ich liebe es ja, ne? Wenn das irgendwie, wenn die bengalischen Fackeln irgendwie entzünden. Ich kann es hier nebenbei mal eben aufmachen. Ich habe es natürlich gefilmt und dann hört man es einfach hier.
Ich bin sehr gespannt.
Warte.
Bis jetzt, wie du dieses Geräusch extrahieren kannst.
So, ich mache mein Handy jetzt mal auf. Ja.
Ja, das ist echt geil. Fühlt sich richtig an, ne?
Ja. Es war einfach.
Und der HSV nur so, nein, schon wieder 50.000 Strafe.
Ja, natürlich, das ist immer so die Kehrseite davon. Und ich kann es verstehen, dass der Verein das irgendwie nicht optimal findet. Was heißt nicht optimal, nicht geil findet, weil es einfach auch viel kostet. Aber für mich gehört es mit dazu und ich finde einfach diese Atmosphäre, diese Stimmung, die dann aufkommt, dass es kommt keiner dabei zu Schaden. Ja, es stinkt ein bisschen und raucht.
Aber man bräuchte eigentlich so einen Pyro-Sponsor, der sagt, ey, alles was kommt, macht weiter, das geht auf unseren Nacken. Das wäre wahrscheinlich einer der beliebtesten Sponsoren bei den Fans dann, weil die nur die Strafen übernehmen.
Ja, oder mal eine Gesetzesänderung, ne? Also wie in Holland, dass man sagt,
Dänemark, überall.
Pyro legalisieren. Also
aber das, ich sag's dir, es ist einfach, die verdienen damit einfach zu viel Geld. Die,
ja, habe ich auch gerade eben so gedacht.
Die Strafen, das sind, ich hatte es ja schon mal hier auch im Podcast erzählt, wie viele Millionen das sind, die sie im Jahr einfach nur durch diese Strafen einnehmen. Wenn sie das legalisieren würden, dann würde denen einfach auch ein riesen Batzen an Geld fehlen. So, und in anderen Ländern ist das völlig gang und gäbe. In Dänemark gibt es kalten Pyro, der gezündet werden kann im Stadion. Oder es gibt irgendwelche Bereiche, wo ganz gezielt auch Pyro gezündet werden kann. Und der HSV hat da ja auch in dem, ich glaube vor 2 Jahren war das, mit dem großen Transparent und der Choreo Oldschool HSV, haben sie auch das erste Mal offiziell gezündet im Stadion, was ja erlaubt war. Da ist bisher nichts weiter nachgekommen, aber zumindest gibt es da immer wieder Versuche, da in die Richtung zu gehen.
Die Rahmenbedingungen stimmten also. Du bist mit dem Zug betrunken angefangen, der Mob war gut drauf. Der Mob war mega gut drauf. Wurde gezündelt und dann kam der Anpfiff und da haben wir für euch heute mal was richtig Professionelles vorbereitet. Normalerweise
ganz ungewohnt für uns.
Ganz ungewohnt. Normalerweise sprechen wir immer so, ja, na, HSV hat gut gespielt und dann Rostock hat auch gut gespielt und der war gut und so aus unserer Fansicht, so wie ihr das natürlich halt auch das Spiel wahrnimmt. Und wir dachten, was können wir von Mehrwert liefern? Lass doch mal Profis an Werk. Und zwar lass doch mal Leute das Spiel gucken und analysieren, die wirklich was davon verstehen, die das mit anderen Augen sehen. Ich glaube, früher vielleicht einige, die den Blog Moin Volkspark lesen, da hat Tobias Escher mal vor 2, 3 Jahren immer so eine Taktikanalyse geschrieben und mit dem sind wir übrigens auch im Austausch, aber wir haben jetzt die Jungs von Ballorientiert. Das ist ein ganz neues Fußballmagazin sozusagen.
Eine Seite, die sie im Internet haben und die Jungs Julian und Christian sind halt totale Fußballfans, die irgendwie schon seit ihrer Kindheit irgendwie nichts anderes im Kopf haben als Fußball, ähnlich wie es bei uns ist. Gut, bei euch war es noch Hockey, aber die ja nichts anderes machen als Spiele mittlerweile auch ganz anders zu sehen und zu lesen, sondern das auf basiert von Performance-Daten zu analysieren. Wie sind die Laufleistungen, Expected Goals, whatever, ne? Also das, was für mich immer total böhmische Wälder sind, so.
Ja. Haben die so ein bisschen professionalisiert und wir hören uns jetzt mal auch tatsächlich das erste Mal.
Wir haben es noch nicht reingehört.
Eine Analyse an, wie die das Spiel, die haben eine Sprachnachricht geschickt, wie die das Spiel Rostock gegen HSV gesehen haben und also wenn's, wir hören einfach mal rein, I don't know, was passiert.
Grundsätzlich war es, denke ich, ein verdienter Sieg für den HSV, wie allein schon der Blick auf die Expected Goals zeigt. Mit 2,8:1,3 ein deutliches Chancenplus gegenüber Rostock. Die ersten 5 Minuten war allerdings Hansa tonangebend, gingen hoch drauf und versuchten eben die Hamburger früh zu stören, was letztendlich auch zur ersten guten Chance nach einer Ecke führte. Es schien allgemein die einzige Möglichkeit für Rostock zu sein, weil Hamburg fast nichts aus dem Spiel heraus zugelassen hat. Tatsächlich waren auch 7 der 11 Abschlüsse von Rostock nach einer Standardsituation. Ja, nach diesen ersten wilden 5 Minuten hat der HSV dann schnell die Spielkontrolle übernommen. Hansa stand sehr kompakt im 5-3-2 und wollte durch diese Formation die Angriffe auf den Flügel lenken. Im Gegenzug haben die beiden Rostocker Stürmer bei Jonas und Schonlau geparkt, um auf schnelle Kontersituationen zu warten. Die Konterabsicherung vom HSV hat allerdings sehr gut funktioniert, auch weil die beiden Außenverteidiger Haier und Muheim im eigenen Ballbesitz weit ins Zentrum rückten, was letztendlich dazu geführt hat, dass Rostock keinen einzigen Abschluss nach einem Konter hatte.
Ja, Rostock hat situativ auch mal im 4-4-2 höher zugestellt, aber in beiden Systemen hatten sie das Problem, dass eben dadurch, dass die Stürmer sehr, sehr offensiv positioniert waren, dass da im Hamburger Sechserraum extrem viel Platz war. Vor allem Meffert war immer anspielbar durch die Zwischenräume und ja, hatte nicht ohne Grund am Ende die meisten Ballaktionen, die meisten Pässe gespielt und ja, auch gegen den Ball ein gutes Spiel gemacht, wenn auch wie so häufig unauffällig, aber hat die meisten Bälle abgefangen beim HSV, also ja, wie gesagt, auch viele zweite Bälle erobert, war im Gegenpressing ein wichtiger Faktor. Allgemein in der ersten Halbzeit der HSV viel über die linke Seite probiert, Dompe einmal mehr sehr aktiv, sehr auffällig, die meisten Dribblings, die meisten Flanken und so weiter vor dem Tor, aber leider auch einmal mehr nicht belohnt. Ja, wie gesagt, erste Halbzeit viel über links, Reis sich extrem oft auf den Flügel fallen lassen nach links. 48% der Angriffe vom HSV in der ersten Halbzeit gingen eben über diese linke Seite. Ja, zweite Halbzeit war es genau andersrum. Hat sich Reis auf die rechte Seite bewegt. In der Folge dann der HSV auch mit mehr Aktion über rechts. Reis ist zwar nicht alles gelungen, nicht sein bestes Spiel im HSV-Trikot gemacht, aber ja, daran sieht man schon, was er für ein wichtiger Faktor fürs Offensivspiel ist, weil ja, durch sein 1 gegen 1 viele Räume aufgezogen, Spiel oft beschleunigt und wirklich viele, ja, viele wichtige Aktionen einfach gehabt. Nicht zuletzt auch das Tor.
Kannst du mal kurz auf, was sagt ihr zu Reis? Also ich habe das Spiel ja nicht gesehen, aber zum Beispiel, da hake ich einmal ganz kurz ein, Stübi hat mir eben noch einen Artikel geschickt von hsv.de, der über Reis ging und Mentalitätsmonster Reis. Reis trifft, glaube ich, zum dritten Mal in Folge Bones, kann das sein? Und der bringt so den mega Gewinner-Spirit rein. Würdet ihr das jetzt auch so unterschreiben, dass es das vielleicht jetzt doch nicht sein stärkstes Spiel war? Oder sagt ihr, okay, scheißegal, er ist trotzdem
Top 2 wichtigsten Spieler. Ich hätte auch, zwischenzeitlich hätte ich gedacht, dass er auch ausgewechselt werden muss, weil er einen Schlag auf den Knöchel bekommen hat.
Da gibt es auch Bilder, dass sie auch Blut angelaufen ist im Knöchel und Socken. Ja. Also da hat er einen Tritt drauf gekriegt. Aber trotzdem war er wieder der zentrale Anspielpunkt für den Offensivaufbau des HSV. Also der ist auf jeden Fall...
Aber ich finde es schon krass zu hören, wie wichtig er doch für das Spiel ist. Sobald in der ersten Halbzeit, wenn er eher über links kommt, dann das Spiel eher über links gelagert wird und in der zweiten Halbzeit über rechts und das Ganze dann eher nach rechts verlagert wird. Also da siehst du mal, wie wichtig er doch für das Spiel
auch ist. Aber auch Meffert als Bindungsglied in einem defensiven Mittelfeld, ne?
Meffert ist mir auch aufgefallen während des Spiels. Da kommt ein Ball, jeder hätte den Ball einfach nur blind nach vorne geköpft und er köpft ihn so, dass er zum Mitspieler kommt, einfach kontrolliert. Der strahlt eine Ruhe aus, das ist unglaublich.
Ja, ist gut.
Ich würde gerne nochmal zu Reis die anderen zwei andere Ebenen reinbringen. Ich muss ganz ehrlich sagen, Mentalitätsmonster finde ich, ist eine besondere Beschreibung, weil damit verbinde ich eher so Spieler, die dann vielleicht auch mal gezielt einen Foul setzen, die Mannschaft mitreißen, die Fans, die Arme vor den Fans hochreißen. So ist mir Reis ehrlich gesagt noch nicht aufgefallen.
Aber doch gerade jetzt in Rostock. Ich meine, er kriegt einen Schlag auf den Knöchel, Blut unterlaufen und er läuft diesen Schmerz raus. Er hat ja einmal angezeigt, dass er eventuell rausgewechselt werden muss, läuft das raus und schießt dann ein Tor nach diesem Schlag und spielt in der zweiten Halbzeit auch.
Okay, dann das
ist für mich auch Ebene, Mentalität.
Klar, die Ebene hatte ich halt noch nicht wahrgenommen. Was ich viel krasser an Reis finde, ist, dass er so ein Spieler ist, den ein Trainer zum Beispiel, das hast du in der Truppe oder nicht, das kannst du keinem Spieler beibringen. Diese zum Teil offensive Kreativität, dieses Auge für die Räume, sowohl links als auch rechts, sich variabel anpassen zu können. Und gleichzeitig ist diese Position und dieser Spielertyp ja auch so mit das Begehrteste und deswegen Teuerste, was du im Sport haben kannst. Und ich glaube, mittlerweile müsste er ja auch locker der teuerste Spieler sein. Der wertvollste Spieler, also auch rein finanziell. Und das ist für mich das Besondere an Reis. Diese offensive Gefahr, die er hat. Er trifft jetzt sogar auch noch aus der zweiten Reihe. Und dieser Spielertyp, weil du dir das eben nicht... Das kannst du nicht trainieren.
Ein Liebling eines jeden Trainers, würde man sagen.
Ein Unterschiedsspieler.
Ja, definitiv. Hören wir mal weiter, was die Jungs von Ballorientiert noch zu sagen haben zum Spiel.
Glücklich in der Entstehung war, aber ja, schon auch gut gemacht. Und daran sieht man dann auch die Qualität. Rostock einmal nicht geschafft, das Zentrum zu schließen. Glatzel stark gemacht, sonst auch wenig Aktionen, aber in der Situation schon gut. Als Wandspieler agiert, den Verteidiger im Rücken dran gehabt, aber trotzdem bietet er sich an. Kommt kurz, lässt den Ball prallen und ja... Daraus dann das wichtige 1-0 resultiert gegen einen unangenehmen Gegner, das sicherlich sehr wichtig war.
Wobei man da sagen muss, das 1-0, da war die Szene ja auch schon wieder vorbei. Ne? Also da hat sich der Rostock ja selber erfasst, das Ding reingelegt mit diesem Ping-Pong-Ball von Drongelen, glaube ich, hat den Ball an Schienbein bekommen und von da lag er dann 5 Meter vom Tor. Also
oh. Weiter geht's.
Sitzt in Halbzeit 1 mit knapp 65%, wurde es dann in der zweiten Halbzeit ausgeglichen. Hansa wurde deutlich aktiver, hat den HSV in einem eh schon sehr zweikampfintensiven Spiel nochmal in mehr Zweikämpfe verwickeln können. Es hat sich dann auch an der Passquote deutlich bemerkbar gemacht, die ja einige Prozentpunkte unter dem Saisondurchschnitt lag. Ja, der HSV blieb allerdings trotzdem defensiv sehr stabil, hat kaum etwas zugelassen, was vielleicht auch eine neue Qualität im Vergleich zur Vorsaison ist, dass man eben auch mal phasenweise kein Problem damit hat, dem Gegner den Ball zu überlassen, um dann auch selbst mal schnell ins Umschaltspiel zu kommen. Rostock hat es auffällig häufig über die rechte Seite von Moritz Heyer probiert, der allerdings sehr gut aufgelegt war, kaum etwas zugelassen hat und die meisten erfolgreichen Defensivaktionen aller Hamburger verzeichnen konnte. Hinten raus, besonders nach der gelb-roten Karte von Rostock, gab es dann noch viele Kontermöglichkeiten, da hätte man dann auch einen Ticken eher den Sack zumachen müssen. Ja, letztendlich dann 94. Minute, Neuzugang Nemeth mit seinem ersten Tor und dem verdienten 2:0.
Unter dem Strich auf jeden Fall ein sehr wichtiger Sieg, gerade ja, in Anbetracht dessen, dass nächste Woche Spitzenspiel in Heidenheim ansteht. Was, denke ich, auch gut tut, ist das 2:0. Zum ersten Mal seit dem 9. Spieltag gegen Düsseldorf. Aha. Kein Tor kassiert. Mhm. Lag maßgeblich auch daran, dass die Innenverteidigung ein gutes Spiel gemacht hat. Vor allem auch David, ja, war zwar deutlich weniger in Spielaufbau eingebunden als Schonlau, ja, da deutlich weniger Ballaktionen, aber defensiv auch gut nach vorne verteidigt und wirklich ordentliches Spiel gemacht und da schon gezeigt, dass er in Zukunft auch ein Faktor sein kann. Wie gesagt, es ist ein verdientes Ergebnis, ein verdienter Sieg, 2:0 geht in Ordnung. War spielerisch, vor allem im zweiten Durchgang, nicht die beste Hamburger Leistung, aber ja, haben sich widerstandsfähig gezeigt, haben andere Qualitäten an den Tag gelegt, hatten extrem viele Balleroberungen, klar über dem Hamburger Schnitt, haben sehr gute Werte in Sprints, intensive Läufe, also ja, haben da wirklich ja, das, was nötig war, auf den Platz gebracht. Und ja, wir freuen uns schon auf die nächste Woche. Spiel gegen Heidenheim wird sicherlich auch spannend. Wir werden es auf jeden Fall intensiv beobachten. Bedanken uns nochmal recht herzlich für die Einladung. Sind natürlich jetzt auf eure Meinungen gespannt und wünschen euch viel Spaß beim Diskutieren.
Vielen Dank. Ne? Das waren die Jungs von Ballorientiert. Ja. Super Seite. Schaut euch die gerne mal an auf der Internetseite ballorientiert.de oder auf deren Instagram-Kanälen. Also ja, spannende Analyse.
Finde ich Weltklasse, muss ich sagen. Ich mag das echt gern. Ich finde sowas, mich interessiert sowas sehr. Ja. Ich habe echt spannend zugehört eben.
Ihr könnt ja mal uns schreiben, also das ging natürlich jetzt, war schon relativ detailliert, ne, ging ein bisschen länger, ob ihr das auch interessant findet, ob ihr sagt, so ja, ist eigentlich ganz cool, aber irgendwie, ich brauche auch nur diese...
Eigentlich wollen wir nur die Suff-Geschichten hören.
Ja, und diese allgemein, so ja, HSV war gut, irgendwie in der zweiten Halbzeit wurde Rostock irgendwie ein bisschen besser und dann Spieler war Reis irgendwie ganz geil und cool, dass... Nemeth irgendwie ein Tor geschossen hat oder so. Oder wir kombinieren das ein bisschen, ne? Aber wir gucken mal, wir grooven uns da langsam rein, schickt uns gerne Feedback. Das war jetzt mal so, wir haben es ja vorher auch nicht angehört. Shame on us so, aber ich fand es jetzt auch cool. Also echt.
Ich sehe ein Spiel halt gut. Immer ganz anders, ne? Also so wie die Jungs das so auf Performance-Daten sich anschauen, das ist für mich, da habe ich halt einfach auch zu wenig Ahnung von.
Also
ganz
ehrlich. Eine Sache haben die, glaube ich, jetzt nicht erwähnt, das fiel mir kurz auf. Heyer wurde schon in der 6. Minute verwarnt und Rostocks Angriffe kamen ja größtenteils, wie sie auch gesagt haben, über die Rostocker linke Seite. Und da hat Walter dann taktisch umgestellt und Muheim rechts verteidigen lassen und Heyer auf links, damit er halt nicht riskiert, dass Heyer irgendwann mit Gelb-Rot irgendwann eventuell provoziert wird. Das war ein
Umgekehrt hat, finde ich, Jatta diese rote Karte für Rostock sowas von provoziert, weil Jatta legt die Bälle immer geil im Konter, ja, über die langen Bälle so weit nach vorne. Und dann ist ein Foul natürlich auch immer eine gelbe Karte. Und mir war klar nach der ersten Karte, die er gezogen hat, geil, relativ früh schon eine gelbe Karte vom Gegner provoziert. Da gibt's nachher wahrscheinlich noch gelb-rot. Und so kam es dann ja auch. Und das ist ja dann auch wirklich etwas, was, wenn du gegen 10 Mann spielst und die dann offensiv nochmal was machen müssen mit der nicht so ausgezeichneten Offensive, das hat mir schon ein Riesengefühl von Sicherheit gegeben. Und Jatta hält da wirklich seine Knochen rein. Das ist eine Qualität, die man meistens nicht erkennt. Ja. Man misst ihn daran, ob er dann die Flanke perfekt auf den Kopf von Glatze legt oder so. Aber
er hatte trotzdem nicht sein stärkstes Spiel.
Und weißt du was, er hatte schon so oft solche Spiele, finde ich, die nicht so stark waren. Aber das ist eine Qualität, die man gern übersieht. Eine Sache ist mir auch noch aufgefallen, die eben nicht erwähnt wurde, die finde ich somit für mich die Entscheidung des Spiels war, und zwar war das, die Statistik sagt, Abseits, 4-mal war Rostock im Abseits und 2-mal der HSV. Diese Abseitsfalle, die da öfter mal bewusst in meinen Augen funktioniert hat, das waren ja immer Tore, die da gefallen sind, ne? Und dann hat der Video-Referee gesagt, ey, sorry, war klar Abseits, können wir nicht geben. Darauf hat der HSV auch bewusst gespielt, dass das funktioniert hat, hat auch dazu geführt, dass die Null hinten stand, ne? Also, weil sonst hätt's ein, zwei Mal hat's halt geklingelt und da ist der HSV bewusst einen Schritt nach vorne gegangen, die Verteidiger. Und das ist, glaube ich, schwer. Das haben sie sich auch hart antrainiert. Und Lob in diesem Fall nochmal für die Defensive.
Definitiv. Also ich finde, David hat auch echt ein gutes Spiel gemacht. Also ich kann es immer gar nicht verstehen, wie man Spieler von uns grundsätzlich kritisieren kann. Klar, haben die mal einen schlechten oder mal einen guten Tag, aber ey, grundsätzlich, David ist so ein feiner Junge. Ich finde, er hat ein gutes Spiel gemacht und vielleicht gibt ihm das einfach auch mal Sicherheit, ne? Also dass so eine Spiele wie jetzt auch zu null, die Innenverteidigung, haben sie jetzt auch in der Analyse gesagt, wirklich eigentlich auch einen guten Job gemacht hat. Ich fand Glatzel tatsächlich nicht ganz so stark dieses Mal.
Aber wurde auch gut umgenietet immer, ne? Sobald der im Ballbesitz
war, den Kopfball,
also gab es auf die Knochen. Also
den Kopfball kann man trotzdem schon machen.
Klar.
Und dann hat sein junger Bruder hat dann das 2-0 gemacht. Nemeth, der echt so ein bisschen aussieht wie Glatzel auch, ne?
Ja, ey, stimmt. Aber nochmal so, ey, ich finde, es ist so krass im Moment die Konsequenz von Walter. Also erstmal wieder mit der Aufstellung, dass er David bringt, ne? Und eben nicht Montero. Und dann, in meinen Augen, spielen wir im Moment mit 5 Stürmern. Also wir haben Glatzel, Jatta und Dompe, das sind für mich klare Offensivleute. Und für mich sind Königsdorfer und Reis, das sind irgendwie für mich
auch
keine Sechser, das sind für mich Neuner, so, oder nee, Neuner nicht, aber
Zehner,
hinter den Spitzen so. Das heißt, wir haben 5 offensiv eingestellt. Und das ist natürlich typisch Walter, sowohl konsequent von der Aufstellung, aber auch konsequent vom Personal da, was die Spielertypen da auflaufen. Und dann ist doch irgendwie auch klar, dass mal hinten Räume offen sind mit dieser Aufstellung und dass Meffert als Sechser da eben nicht nur 10 Meter Raum abdecken muss, sondern im Zweifel 20 Meter Raum. Und dann kommst du halt mal einen Meter zu spät und dann kommt der Gegner mal zu einer Torchance. Das ist ja eingeplant und einkalkuliert. Und wir hätten ja auch einen fangen können. Wir haben 2 gemacht, wir hätten ja auch 2-1 gewonnen. Und da ist mir nur nochmal aufgefallen, das ist so das Einzige, was dann auch ein Klassiker von Walter ist. Wir stellen nicht um, oder? Oder übersehe ich da was? Das wäre ja auch mal eine Frage an die Community. Ich hätte mir zum Beispiel Mitte der zweiten Halbzeit mal so gewünscht, dass wir im System auf 2 Sechser umstellen.
Aber irgendwas muss er ja gemacht haben. Also er hat ja zumindest schon mal Muheim und Haier hat er ja schon zumindest schon mal.
Genau, aber nicht die Formation, da hat er ja die Position von 2 Spielern getauscht und nicht die Formation. Ich hätte mir jetzt ein Formations... Ja,
so wie Rostock das jetzt von Ball orientiert, die ja sagten, dass Rostock dann umgestellt hat in der zweiten Halbzeit.
Genau, also so irgendwann, wenn du mal wirklich einen Sieg über eine Führung über 90 Minuten dann versuchst zu halten, dass du dann irgendwie 2 Sechser hast, weil sonst sind mir das zu viele Räume vor der Abwehr. Und so gestanden finde ich unsere Abwehr dann noch nicht.
Also
da würde ich mir ein bisschen Variabilität wünschen.
Ich habe bei Schonlau auch wieder ein bisschen geschwitzt. Es war nur gegen Rostock und trotzdem, der hat schon Geschwindigkeitsdefizite, Schonlau.
Aber ich fand zum Beispiel, Schonlau hatte dieses Mal so ein paar Aktionen nach vorne, wo ich ein bisschen überrascht war.
Das war gut, ja.
Wo er wirklich mal nach vorne marschiert ist. Das habe ich sonst bei Schonlau auch selten gesehen.
Glaubt ihr, die Aufstellung wird jetzt gegen Heidenheim ändern?
Nee.
Nein.
Es ist wahrscheinlich, die Quote ist so bei 1,1, dass wir mit der gleichen Aufstellung spielen. Ne? Also, ja. Ich meine, bei Sieg endet er eh nichts und warum jetzt auch irgendwie.
Aber apropos Quote. Kai, hast du getippt?
Ich musste im Nachhinein
Gegentor? Das
echt nochmal korrigieren, weil also ich fand die...
Im Nachhinein.
Ich finde, die Wette war jetzt im Nachhinein auch echt blind, weil ich hab mich da täuschen lassen. 1-6, das sprach eigentlich vieles dafür, dass dann der HSV da wieder einfängt und wir haben ja gesagt, ewig her, als wir das letzte Mal zu 0 gespielt haben. Aber nein, Rostock, zweitschlechteste Offensive der Liga und so sah das dann auch aus. War eine schlechte Wette. Und auch, ganz ehrlich, ich bin bestraft worden, Geld verloren, ne?
Ja. Bei Kicktipp sieht es so aus, dass Kai Junger ist auf Platz 1 jetzt. Und Muchel, du bist.
Bin runtergerutscht.
Runtergerutscht, ja. Du bist so noch geteilter 10.
Ja.
In Distanz, muss man sagen. Ich bin 4 Plätze hoch auf 132. Kai, wo bist du denn eigentlich? Ich glaube, ich habe dich mittlerweile, ne?
Nee, ganz noch nicht, oder?
Ich weiß nicht, wo du bist. Keine Ahnung.
Ich habe leider wieder 2 Spiele nicht getippt. Ab jetzt, ich tippe heute Abend noch die Freitagsspiele.
Kriegst du keine Push-Nachricht, oder?
Nee, habe ich irgendwie nicht
eingestellt. Warte mal, aber Tobi 85 hat 238 Punkte in der anderen Gruppe. Und in der ersten Gruppe ist nämlich erster, ja, mit 232 Kai Junge. Also Tobi führt overall, muss man sagen. Die beiden Gruppen spielen ja quasi in einer Gruppe zusammen. Also das ist das Wettbusiness, aber wir sehen mal. Vom Wettbusiness kommen wir...
kurz Rostock abgeschlossen, 2-0-Sieg. Ich ganz kurz dazu nochmal. Ich glaube, in der letzten Saison hätten wir das Spiel nicht so gespielt. Ich glaube, da wäre es wahrscheinlich am Ende ein dreckiges 1-1 geworden oder so.
Ich muss sagen, ist absoluter Klassiker. Also hast du recht, aber wie oft haben wir letztes Jahr und vor 2 Jahren schon gesagt, also letzte Saison, dieses Spiel.
Ja, ja, ja.
Es kommt wahrscheinlich alles
auf. Obwohl, letzte Saison haben wir ja auch 3-2 dreckig gewonnen in Rostock.
Das stimmt, ja.
Das mussten wir.
Jungs, aber nochmal auch ganz kurz, alte Bekannte, Van Drongelen. Ich habe ihn auch beobachtet, schon im letzten Spiel beobachtet. Ja. Er macht so viele Fehler. Also irgendwie haben wir da alles richtig gemacht. Ja. Ne? Es war echt schön, ihm zuzugucken, wie er fast ein Eigentor schießt.
So also er tat mir auch leid. Er hat das gegen Heidenheim in der 85. das 1-0 eingeleitet, weil er das Kopfballduell auf Hüfthöhe verloren hat. Also dagegen
es wirkt bei ihm alles zu hektisch.
Und jetzt wird er angeschossen und der Ball bleibt vor.
Ja, auch bei der Flanke, wo er den Kopfball eigentlich ins eigene Tor köpft. Der Torwart rettet ihn gerade noch.
Also man konnte ihm auch beim Denken zugucken, weil er... Kolke hat das Ding noch rausgeholt und alle spielen weiter und Van Drongelen bleibt stehen, weil er die Situation gar nicht
hat. Er erinnert mich immer an die New Kids, weißt du, diese...
Also das stimmt. Das ist ganz
ernst, ne? Ja.
Aber was für uns spricht gerade in so einem Spiel, ist schon das Momentum auch, ne? Das jetzt gerade auf unserer Seite ist. Also ich muss sagen, Dompe ist jetzt auch nicht irgendwie so, dass der nur dieses Spiel gut gespielt hat, der ist richtig angekommen, der macht richtig Spaß, also der kriegt von mir nochmal ein Sonderlob, weil der war schon herausragend, finde ich, wieder mit seinen Fähigkeiten.
Muss er den Ball aus 5 Metern machen? In der 50.
Dompe?
Ja.
Ja.
Oder war das einfach nur, war der Torwart einfach nur besser oder muss er den trotzdem machen?
Den muss er trotzdem machen, es war unglücklich. Aber das war halt eine von so vielen Aktionen und ich finde, die meisten sind ihm gelungen und er wirbelt da und macht die Spieler
definitiv,
da in der Abwehr. Also ich bin froh, dass wir so einen Spieler mittlerweile in unseren Reihen haben.
Aber er darf sich auch nicht zu viel, also manchmal einen Haken zu viel, einen Tick früher passen, hatte ich bei einigen Aktionen gedacht, wo er dann nochmal eine Schleife drehen wollte um den Gegenspieler mit Ball.
Ja. Also ich finde es wichtig, dass jetzt dass wir jetzt vor Heidenheim, das ist doch das Crunch-Time-Spiel. Also wenn wir da gewinnen, haben wir gefühlt 7 Punkte Vorsprung.
Nicht nur gefühlt, dann haben wir 7 Punkte
Vorsprung. Ja, vor Heidenheim und dann hoffentlich auch irgendwie 6-7 Punkte auf Platz 3 Vorsprung. Ne? Ja. Kaiserslautern ist oben noch drin. Was sagt ihr eigentlich zu Kaiserslautern?
Wollte ich gerade ansprechen, als du Momentum gesagt hast. Da ist das Momentum von uns eigentlich ein Scheiß gegen.
5 Siege in Folge, aus den letzten 7 Spielen 6 gewonnen. Muchel hat es vor der Saison schon gerochen und meinte, die spielen eine gute Rolle dieses Jahr.
Ich auch. Ne? Stimmt, also ich habe die ganze Zeit gesagt, die können oben bleiben.
Aber hattet ihr mit Platz 4 zu dem Zeitpunkt gerechnet?
Ja. Was soll ich darauf jetzt sagen? Anderes Antworten.
Jetzt mal ehrlich.
Nein, ich habe gesagt,
ich spielen genau mit Platz 4.
Aber wirklich, ich hab auch damit gerechnet, dass Kaiserslautern nicht nur kurz eine Rolle spielt, sondern die Saison oben lange dran bleibt. Und ehrlich gesagt, ist aber das gleiche
aber warum?
Noch extremer.
Warum? Weil sie es können.
Weil sie von der
Euphorie... das ist doch keine Begründung, weil sie es können.
Nein, weil sie von der Euphorie...
der Erfolg gibt Muchel recht.
Der Kopf vieles entscheidet und die werden von der Euphorie getragen. Für die ist jedes Zweitligaspiel ein geiles Spiel. Die haben zu Hause eine volle Hütte. Die sind bis in die Spitzen motiviert und die schweben gerade auf einer Welle. Die feiern ihren 4. Platz gerade mehr als Heidenheim den 3.
Man darf das nicht unterschätzen. Die haben sowas, wie wir alle wissen, schon mal geschafft. Und zwar
mit Otto Rehhagel, ne?
Mit Rehhagel in der ersten Liga. Der
Verein dann auch.
Und es ist da tatsächlich nicht nur der Verein, es ist eine ganze Region. Und die sind da, haben wir schon mal im Podcast erzählt, alle verrückt. Die sind da FCK-Fahren, hängen im Garten. Da sind alle, es gibt nur Kaiserslautern.
Da geht's ja mittlerweile gefühlt schon 2 Jahre bergauf. Ja, die letzte Saison aufgestiegen, jetzt 2. Liga wieder oben mit dabei. Also die sind ja jetzt schon in so einem langen Zeitraum für sich erfolgreich und das gibt dir ja dann das Gefühl, dass die Entscheidungen, die getroffen werden, richtig sind. Die Mannschaft steht wahrscheinlich 1-1 hinterm Trainer. Der Trainer kann wahrscheinlich sagen, was er will. Die Mannschaft sagt, da hast du völlig recht. Aber genauso erschreckend finde ich im Moment die Qualität von Darmstadt. Also das ist ja auch brutal, was die im Moment leisten.
Haben natürlich auch Glück, dass sie in den letzten Spielen immer eine rote Karte gegen sich bekommen haben. Also für den Gegner bekommen haben. Und
aber schießen trotzdem derbe früh immer Tore. In den ersten 10 Minuten machen die immer ganz schnell eine Nuss.
Aber Pfeiffer hat sich schwerer verletzt. Das heißt, der fällt auf jeden Fall die nächsten Spiele aus. Und da ist es schon eine Bank hinten in der Abwehr. Ja. Also ich bin mal gespannt, wie sie damit umgehen können, ob sie den so adäquat ersetzen können. Der ist ja auch nicht nur, dass er in der Abwehr relativ gut ist, sondern auch torgefährlich vorne, gerade bei Standardsituationen. Also
hat auch schon Erstliga-Angebote bekommen.
Ja.
Also Bremen hat schon angefragt. Boah, kommt ihr aus Hamburg? Den Schritt darf er nicht gehen, eigentlich als Hamburger.
Also wir stehen immer noch gut da. Ne? Darmstadt Erster mit 42, wir Zweiter mit 40, Heidenheim Dritter mit 36, gegen die spielen wir am Wochenende und Kaiserslautern Vierter mit 35. Kaiserslautern spielt gegen wen?
Gegen St. Pauli.
Ja. In St. Pauli.
Auf
St. Pauli. Ja, richtig. Und boah, mal gucken, ne? Also die haben auch
zwei Spiele gewonnen. Man mag es gar nicht sagen, aber vielleicht wäre da mal ein Unentschieden nicht so schlecht. Ne? Also sonst sind wir nichts für St. Pauli, aber jetzt in der zweiten Tabellenhälfte kann man schon mal ein bisschen auf die Tabelle schielen. In der zweiten Saisonhälfte oder bist du Muchel, sagst du, nee, FCK soll gewinnen.
Es ist mir scheißegal, weil meine These ist nach wie vor,
dass der HSV mit 95 Punkten aufsteigt.
Dass der HSV beim Spiel gegen die Zecken beim Derby den Aufstieg perfekt macht. Und bei der These bleibe ich.
Haben wir auch bei Instagram bekommen, ne? Hier, Wüsti schreibt, wie Muchel schon länger sagt, wir steigen gegen Pauli auf und verlieren bis dahin kein Spiel.
Ist Wüsti Wüstefeld?
Kann sein.
Privataccount.
Wüsti. Er versucht sich hier rein zu sneaken.
Wüste Meldung. Viel lustiger finde ich hier eine andere Frage. Warte, wo hat er es? Er hatte irgendwie uns vier Thesen geschickt. Das eine Mal würde ich aber eher als Frage mal an Gato stellen. Wenn du jetzt ein Trikot beflocken würdest du eher Aufstieg 23 oder Europa 24 drauf machen? Wieso oder?
Ja, absolut. Das wäre schon Europa 24. Es wäre so geil, wenn man direkt so, ne, man ist noch nicht fertig mit dem Aufstieg, jetzt geht es richtig los. Nee, Aufstieg 23, erstmal in Schritten denken.
In Schritten, ja.
Das ist schon richtig geil.
Apropos in Schritten denken, was denkt ihr denn oder was haltet ihr denn von dieser Epo-Sache? Also das Thema Vuskovic, ich meine, wir können nicht drumrum, als nicht drüber zu sprechen.
Könntest du einmal ganz...
Das Kühlschrank, da ist ja jetzt nochmal richtig Fahrt reingekommen, oder?
Ganz, in die Thematik. Ganz grob, vielleicht in kurzen Sätzen, kannst du es ja Muchel nochmal einmal einordnen. Alle wissen vielleicht Bescheid, aber so die ganz grobe Sache.
Vuskovic wurde beim Doping erwischt.
Richtig, dann gab es jetzt...
Okay, alle dachten, da kann man nicht dran zweifeln.
Da kann man nicht dran zweifeln, beziehungsweise ja. Für mich, ich habe ehrlicherweise auch noch nie irgendwie aus dem fußballerischen Bereich irgendwas vom Doping irgendwie in meinem fußballerischen Kosmos, in dem ich mich bewege, ja, habe ich noch nie was mit Doping und Fußball gehört. Das kenne ich aus anderen Sportarten wie Radfahren oder was weiß ich. Aber dementsprechend, ja, Vuskovic wurde von dem Doping überführt. Zumindest waren die Werte positiv.
Muss man mittlerweile sagen, soll überführt worden sein, angeblich?
Ja, genau, da können wir ja gleich drüber sprechen. Ja. Und jetzt ist gerade das Ganze, war die erste Verhandlung in Frankfurt, glaube ich, ne?
Ja.
Beim DFB.
Sportgericht, genau.
Sportgericht.
Jonas Bold war auch da,
fand ich genau, guter Ruf. Als stiller Teilzuhörer hat er sich damit reingesetzt, um einfach auch zu zeigen, ne, wir stehen alle auch hinter Vuskovic und hinter dem, was hier unsere Anwälte quasi verteidigen und hinterfragen. Und im Grunde genommen war der erste Verhandlungstag war so ein bisschen grundsätzlich einmal zu das aufzuarbeiten, wie ist das eigentlich Ganze vonstatten gegangen, wie ist das Ganze abgelaufen, wie ist diese Dopingprobe entnommen worden, was passiert mit dieser Dopingprobe, um das einfach alles mal aufzuschlüsseln, um vielleicht auch aufzeigen zu können, wo, an welchen Stellen es passiert sein könnte, dass irgendwas mit dieser Probe passiert ist, was Vuskovic als unschuldig darstellen lässt. Und im Grunde genommen ist das jetzt so vonstatten gegangen, dass Vuskovic und Amici, das wusste auch keiner vorher oder hatte ich zumindest nirgendwo gehört, gelesen, dass Amici und Vuskovic zur Dopingprobe geladen worden sind und dann von der NADA eine Urinprobe genommen worden ist und die beiden sind dann irgendwie, ja, mit diesem Becher auf Klo gegangen oder mussten das vor dem Typen, keine Ahnung, wie das denn läuft. Auf jeden Fall konnten sie nicht genug pissen, um das mal so platt zu sagen. Und der Becher wurde dann auf den Tisch gestellt und sie haben dann irgendwie Wasser getrunken oder irgendwie irgendwas zum Harn fördern. Und dann wurde halt der Becher aufgefüllt mit den nötigen 90 Millilitern, die sie brauchen, um diese Probe zu entnehmen oder damit es eine bestimmte Rechtssicherheit hat. Und dann ist dieser Kontrolleur von der NADA, der irgendwo in Quickborn oder Kaltenkirchen oder was wohnt, nach Hause gefahren mit dieser Probe und hat die dort in den Kühlschrank gestellt.
So. Aha, das ist natürlich
das
schon mal...
Das war auf dem Freitag. Der fährt nach Hause...
Aber es war jetzt nicht sein Kühlschrank, ne?
Keine Ahnung, er hat sich in den Kühlschrank gestellt, oder? Also berichte ich mich, wenn
ja, ich glaube, er hat mehrere Kühlschränke, so, und ich glaube, das war jetzt nicht so...
Ich habe auch mehrere Kühlschränke.
Genau, aber ich glaube, das war jetzt nicht so sein Kühlschrank, wo er sein Brot da morgens rausholt oder irgendwie seine
Schluck
Joghurt...
Schluck Eigenurin.
Genau, sondern wahrscheinlich hat er einen Kühlschrank, weil er eben den Job hat und da öfter mal aus praktischen Gründen eine Urinprobe. Also ich glaube nicht, dass es jetzt einmalig die Geschichte war. Es
aber
ist natürlich
okay,
nur Spekulation, aber es war weder jetzt, kann man sich nicht so, muss man sich vorstellen, es stand jetzt weder neben seinem Essen, weil das wäre ja schon hochdubios, wer macht sowas,
Und ich glaube, das war jetzt auch nicht das erste Mal, dass er sowas macht. Aber das ist reine Spekulation.
Okay, aber zumindest hat er am Freitag diese Doping- oder diese Urinprobe entnommen und hat sie dann am Montag erst mit dem DHL-Kurier, DHL, jeder erinnert sich, das sind die Leute, die, obwohl man zu Hause ist, einen Zettel in den Briefkasten schmeißt, dass sie keinen angetroffen haben, haben dann diese Urinprobe abgeholt, um sie dann zur NADA nach Dresden zu bringen. Also ganz ehrlich, Jungs.
Wissenschaftlicher Standard sieht anders aus, ne?
Das Ding hinkt. Das Ding hinkt zum ersten Mal. Zum ersten Mal habe ich Hoffnung, dass
Mario... Die Hoffnung hatte ich schon vorher. Die These habe ich auch abgegeben, dass ich glaube, dass...
Ich dachte, das Ding ist...
Haben wir das mit dem Lügendetektor schon erzählt?
Nee, genau, da kommen wir gleich noch zu. Also grundsätzlich möchte ich erstmal dazu sagen, egal... Jeder kennt es, glaube ich, auch aus seinem Job. Wenn irgendwo irgendwas schnell hingebracht werden soll, dann bestellt man sich einen Kurier und dann wird das irgendwo hingebracht. Jetzt, wir sprechen hier über ein Fußballbusiness, wo es um Millionen geht. Wir sprechen hier um Millionen.
Da kommt, bei ihm jetzt um eine Karriere, ne?
Und geht es nicht nur um Millionen, sondern um eine Karriere, um einen Fußballverein. Da hängt so viel dran. Und da nimmt jetzt jemand eine Urinprobe und die wird nicht per Kurier, wenn es am Freitag genommen wird, per Kurier nach Dresden gefahren, was im Vergleich zu dem, was da jetzt auf dem Spiel steht, nämlich um das ganze Geld, um eine Karriere, um ein Menschenleben ist jetzt übertrieben, ne? Aber zumindest um seine persönliche Karriere.
Beruflicher Werdegang,
alles Mögliche, ja. Steht da auf dem Spiel, weil eine Probe eventuell, was wir ja alle nicht wissen, aber was ja passiert sein könnte, irgendwie verfälscht, vertauscht, whatever wurde, weil diese Probe nicht direkt nach der Entnahme mit einem Kurier nach Dresden zu dieser NADA gebracht worden ist. Wie kann es sein, dass auch wenn er einen eigenen Kühlschrank hat, wieso nimmt er sowas mit nach Hause und es wird erst 3 Tage später auf den Weg gebracht?
Ja gut, es kann natürlich, also wenn es jetzt so und so viele, dann sonst müsste man ja immer, wenn man die Dopingprobe abnimmt, und es gibt ja vielleicht viele Dopingkontrolleure, einige in Deutschland, ich weiß es nicht, die müssen ja immer mit per Kurier aber dann
steht doch in keinem, ne? Verhältnis, wenn wir
über
das, was wir sprechen.
Ich weiß nur, vielleicht ist das auch irgendwie so ein Ding, man vertraut da, aber ich gebe dir recht, so, das ist jetzt.
Und wir sprechen über Holzer, wir sprechen über Wettmafia, über sonstige, was in diesem Business, was da für Geld, um was für Gelder es sich da dreht, um was sich das handelt. Das kann doch keiner ausschließen, dass dann auch nicht im Sinne von so einer Dopingprobe, whatever, vielleicht hat der Kontrolleur auch finanzielle Schwierigkeiten und hat sich von irgendjemandem kaufen lassen, um da dem HSV einen auszuwischen oder
der
Wüstefels Rache oder keine Ahnung.
Ne? Der DL-Fahrer also, vielleicht. Der, vielleicht war es der ja, DL-Fahrer.
Keine Ahnung.
Pauli-Fan.
Es gibt auf jeden Fall so viele Möglichkeiten und Optionen jetzt zu sagen, ey, irgendwas ist da dran faul. Und dann hat sich Vuskovic ist auf eigene Faust nach England gereist, weil in England gibt es, kannst du einen Lügendetektor machen, der in England zum Beispiel auch anerkannt ist. Das heißt, wenn du in England jemand sich diesen Lügendetektor-Test irgendwie unterzieht, dann wird er daraufhin freigesprochen, weil das einfach rechtssicher ist. Das zählt hier in Deutschland nicht. Aber er hat sich gesagt, okay, ich bin unschuldig, ich werde jetzt nach England reisen, auf eigene Faust so einen Lügendetektor-Test machen und dort zumindest dieses Ergebnis mit einfließen lassen, dass ich unschuldig bin. Das hat er gemacht, zählt leider nicht oder bringt ihm hier nicht weiter, aber zeigt einfach, wie viel der Junge auf sich nimmt, um seine Unschuld zu beweisen.
Das ist schon so ein kleiner, also...
Könnte der dann eigentlich in England spielen, wenn das nur in England zählt? Wäre dann in England spielberechtigt?
Oh, gute Frage.
Weiß man nicht, aber, also weiß man sicherlich, irgendwelche Regeln wird es geben, glaube, aber...
Er wird ja von der FIFA gesperrt und die FA gehört ja zu FIFA.
Deswegen. Es ist, ja, das stimmt. Es ist auf jeden Fall trotzdem ein kleiner Wink mit dem Zaum. Also wenn ich Richter wäre, ich würde das in meinem Hinterköpfchen, in meinem Bauchgefühl dann schon irgendwie mit einfließen lassen, obwohl die natürlich Profis sind. Aber jetzt kommt ja das eigentlich Spektakuläre, ne?
Das kann, na klar würde der Richter das, aber du musst ja auch mal überlegen, was da dranhängt, was mit der NADA ist. Wenn jetzt dieser Ball ins Rollen kommt, wenn das jetzt aufgrund von diesen Sachen, dass Proben in deinem Kühlschrank nicht gleich sofort weitergeleitet worden sind, dass da sowas passiert. Was meinst du, wie viele Regressansprüche da von irgendwelchen anderen Sportlern kommen werden, die vielleicht aufgrund von der NADA überführt worden sind? Was da eigentlich auch...
Tour de France, geldmäßig, ne?
Ey, was... Also ich glaube, das ist noch ein ganz anderer Rattenschwanz, der damit dranhängt.
Jan Ulrich so, also folgendes damals... Jan Ulrich. Ich hab mich gedopt.
Okay, okay.
Es war unten Kühlschrank. Aber
was glaubt ihr eigentlich, was passieren würde, wenn Vuskovic jetzt freigesprochen wird, angenommen. Glaubt ihr, der würde jetzt ein Jahr in jedem Stadion, oder wie würden eigentlich die eigenen HSV-Fans reagieren? Würden die den auspfeifen? Würden den
feiern.
Ja, ach ey, Freispruch ist Freispruch.
Freispruch, genau.
Und das ist ja auch das Geile, finde ich, was der HSV jetzt in den letzten Jahren hinbekommen hat, nicht zuletzt mit Jatta, dass man einfach
sich hinter die Spieler stellt.
Richtig, genau. Und man bis zuletzt so, und man ist eine Familie, man ist eine Einheit, und die Fans checken das und deswegen stehen die Fans genauso hinter dem Spieler. Und
das muss man ja einfach mal sagen, es gilt immer zuerst die Unschuldsvermutung. Und das, genau, finde ich, ist ganz wichtig, und das ist so vielen Sachen so, dieses Vorverurteilen von irgendwelchen Leuten, das ist ja in der heutigen Zeit irgendwie auf Social Media und diesen ganzen Plattformen völlig gang und gäbe, dass man gleich verurteilt wird, obwohl man irgendwie noch nicht mal eine Rechtssicherheit oder hat oder sonst was. Dementsprechend, für mich ist der Junge in erster Linie erstmal unschuldig, wenn es nicht, bevor es nicht komplett aufgeklärt ist.
Das war jetzt ja der erste Verhandlungstermin. Ich sag mal so, das, was da rausgekommen ist, vielleicht hauptsächlich mit dem Kühlschrank, dann wurde er vielleicht nicht aufgeklärt, bla bla, ist ja so ganz nett, aber das, was man jetzt heute im Abendblatt gelesen hat, was am zweiten Verhandlungstermin rauskommen soll, das ist ja eigentlich so ein bisschen noch die viel krassere Nachricht. Da sollen ein paar Bomben platzen.
Genau, es sollen die Anwälte von Vuskovic sagen, dass 4 Institute unabhängig voneinander bestätigt haben, dass die Probe gar nicht positiv gewesen ist am 16. September. Da wäre die Frage, wie kommen sie an die Probe überhaupt ran?
Absolut. Also
wie wollen sie das?
Steht das da in der...
Nee, da steht es nicht drin.
Vielleicht hätten die auch Zugriff auf den Kühlschrank. Ja.
Was abgezwackt.
Also das werden wir jetzt am Donnerstag, dem zweiten Verhandlungstag,
Pisse für alle,
hören. Ja, Pisse, schöner Folgentitel.
Wann ist das?
Am Donnerstag, diesen Donnerstag, zweiter Verhandlungstermin wieder in Frankfurt. Mal gucken, was die denn vorlegen, die Anwälte von Vuskovic.
Und fährt da eigentlich so ein Sonderzug vom HSV gesponsert hin, dass da alle Fans
mit Muchel, ja, mit Muchel.
Nach Frankfurt zum Gericht.
Ja.
Sitzen wir alle drin.
Das wäre geil. Alle pissenden Becher wegen der Zufahrt.
Ja, auch Thema Schadenersatz, ne, den der HSV dann, weil die musste jetzt deswegen Montero nachverpflichten für 750.000 Euro.
Nee, also wir halten fest, der HSV dreht also das Doping-System einmal auf links.
Boah, ich habe gerade noch was im Kopf, ich weiß gar nicht, also so zum Thema Pisse und Pisse trinken, ne, da gab es ja schon mal eine enge Sache, also auch beim HSV. Aber
echt?
Ja.
Jetzt wird's dubios.
Du meinst, nee, dass Bane ist mit, dass er nicht so vom Pott runterkam?
Nee. Aber es hat was mit Bernd Hoffmann zu tun, aber ich nee, das will ich
okay, jetzt welche
nicht.
Perversitäten nein, holst du jetzt
nein,
hier raus?
Nein.
Schön. Also ich weiß nicht.
Aber trotzdem, um nochmal.
Sagen wir, Bernd Hoffmann hat seine eigene Pisse getrunken. Ist für mich,
Das ist der Folgentitel, glaube ich.
Hoffmann raus. Das wollte ich nochmal gesagt
kann
haben.
Kann ich nicht bringen.
Ja. Wüstefeld hat auch.
Aber mich interessiert eigentlich der Rattenschwanz, interessiert mich eigentlich gar nicht. Mich interessiert auch nicht, welche Regressansprüche oder ob wir da Kohle bekommen. Mich interessiert eigentlich, ist der Spieler jetzt zu Recht irgendwie gesperrt worden oder nicht? Und wann kann er hoffentlich wieder auf dem Spielfeld stehen? Alles andere ist mir für mich ehrlich gesagt erstmal sekundär.
Vor allem muss ihn erstmal wieder ans Leistungsniveau ranführen. Der hat jetzt sich zwar fit gehalten in Split die letzten 3-4 Monate, aber das ist ja keine Belastung, die du im eigentlichen Betrieb hast, ne?
Also ich könnte mir vorstellen, also dass sie ihn vielleicht jetzt insofern freistellen und die Strafe quasi für ihn, also nee, nicht freisprechen, sondern dass die Strafe quasi damit abgegolten ist, weil es nicht richtig aufgeklärt werden kann oder da zu viele Fehler irgendwie gefallen sein könnten.
Verfahren eingestellt sozusagen.
Sozusagen. Und dass dann quasi den Zeitraum, den er jetzt quasi schon von der Mannschaft getrennt worden ist, nicht trainieren durfte, dass das seine Strafe ist, die er dann schon abgesessen hat. So wie wenn Leute in Untersuchungshaft sitzen und dann irgendwie nach einem Jahr erst verurteilt werden, dann die Strafe mit der Untersuchungshaft.
Aber selbst dann, wenn du unschuldig bist und trotzdem sagst...
Ja, aber wie gesagt, das muss die NADA, das ist für die halt auch, wenn die sie jetzt, wenn er unschuldig gesprochen wird oder wenn das eigentlich... Da verliert die NADA ja auch das Gesicht. So, und also ich bin echt gespannt. Es ist hochspannend, was dabei rauskommt, wie sich das entwickelt. Ich hoffe für den Jungen, dass er da wirklich freigesprochen wird und dieses Jahr noch zu sein oder die Saison noch zu Einsätzen kommt. Er wird derbe schwer haben, wenn so ein David jetzt, das macht natürlich in dem Kopf von so einem jungen Bengel, macht natürlich auch was, ne? Wenn du mit so einen Sachen konfrontiert worden bist und eigentlich unschuldig bist und alles dafür versuchst zu tun. Bin ich gespannt, wie er das wegsteckt. Dann.
Wilde These von Nissen Dennis hier noch bei Instagram. Wir haben so viele Fragen bekommen, wir können natürlich leider nicht alle nehmen, aber er schreibt, wilde These, Wüstefeld steckt hinter dem Doping von Mario Vuskovic.
Ja, die Rache des kleinen Mannes.
Stimmt.
Ja, das kann alles möglich sein. Also, wir haben heute mal einen kleinen Rundumschlag gemacht.
Vielleicht war Wüstefeld auch der Kurierfahrer und hat dann auf der Fahrt nach Dresden.
Oder Bernd.
Stimmt, Bernd, ja. Mochel hat's angeteasert.
In Pissemobil nach Dresden.
Herrlich. Also war wieder eine schöne Folge. Und Achtung, heute nicht mehr, aber diese Woche verlosen wir das erste Mal den streng limitierten HSV, meine Frau Europa-Willkommen-Schal. Ich habe ihn hier um. Wenn ihr uns jetzt auf YouTube guckt, natürlich immer ist er selbstredend nach außen mit Europa-Willkommen an, ist ja klar. Also auf der einen Seite steht Europa-Willkommen, auf der anderen Seite HSV, meine Frau. Und wir werden mal einen Instagram-Post machen, wo wir den, vielleicht jetzt gleich nehmen wir mal ein Foto auf, das posten wir und
mit einer Quizfrage? Mit einer
Quizfrage? Ja, oder unter allen Kommentaren. Mal gucken, was uns so einfällt.
Verlinkt irgendjemand, der diesen Schal verdient hat.
Genau, richtig.
Europa 15 ist
der Code. Was sind eure Lieblings-Emojis oder so? Keine Ahnung, irgendwas, ganz, ganz Klassiker. Verlosen wir das dann und dann schicken wir dem den Schal zu. Also Augen auf bei Instagram und Muchel. Ich mache nochmal das letzte Update bei dem viralen Video von TikTok. Vielleicht ist es jetzt auch stehen geblieben. Es hat, oh, schlappe 5.000 Views mehr. Wir sind jetzt bei 38.000 Views.
Wow.
Also,
ich werde gleich meine Kündigung einreichen. Ah nee, habe ich schon. Und ja, stark. Schickt uns gerne auch Feedback zu den Jungs von Ballorientiert. Like deren Seite. Schaut mal, was die so für Analysen haben. Die schauen unheimlich viel Fußball. Nicht nur den HSV, sondern auch andere Vereine. Ich glaube, im Herzen sind sie Stuttgart und Bayern-Fan.
Richtig.
Aber verfolgen den HSV, haben sich mega gefreut über unsere Anfrage, ob sie nicht mal ein Spiel vom HSV auch analytisch irgendwie sich anschauen können und uns dann eine Analyse geben können.
Haben auch schon eine Analyse geschrieben, der HSV im Aufstiegscheck, also ja. Könnt ihr euch gerne durchlesen.
Genau. Und der Walterball, der ist es einfach, ne?
Ja, vielleicht dazu auch nochmal ein Feedback. Damals, als wir einen Trainer gesucht haben, nach Tune, den ich jetzt übrigens nicht überzeugend finde in Düsseldorf, so gerne ich ihn mag. Ja. War Breitenreiter ja zum Beispiel ganz stark auch in der Diskussion und ich glaube auch ein bisschen näher am HSV dran, also im Favoritenkreis, und man hat sich damals bewusst, glaube ich, gegen ihn entschieden, und wie man jetzt in Hoffenheim sieht, vielleicht auch zu Recht, und wie man vorne jetzt an Walter sieht, wirklich zu Recht.
Definitiv. Ich meine, wir sprechen über die besten Zuschauerzahlen, über den Schnitt, ne, der mit vielen Erstligavereinen mithalten kann, also europaweit, und das ist einfach auch ein Verdienst von Tim Walter und der Mannschaft, weil die Leute kommen ins Stadion, weil die Atmosphäre geil ist und weil der Fußball einfach auch Spaß macht zum Zuschauen. Ich meine, schaut euch mal an, gegen Sandhausen am letzten Spieltag, das Stadion fast ausverkauft. Jetzt gegen Braunschweig, fast ausverkauft. Wir sind immer noch ein Zweitligist.
Eigentlich müsste er eine Klausel in seinem Vertrag haben, dass wir, wenn er den Zuschauerschnitt so und so heben kann, dann kriegt er mehr Kohle. Also er ist auf jeden Fall... hat er den HSV echt viel Geld eingespielt, weil wir pro Heimspieltag vielleicht 5 bis whatever 10.000 Zuschauer mehr haben.
Vor allem
aufgrund des Spielstils.
Vor allem auch die Fans mit dem Verein, wie der Verein, finde ich, also mit der Mannschaft. Also es gab einen gewissen Bruch, man hat sich den HSV angeguckt, und aufgrund der ganzen negativen Saisons, die man teilweise miterleben musste, war man schon ein bisschen, oh, okay, es war jetzt halt der
aber HSV. Jetzt kommt natürlich die Crunch-Time erst, ne?
Genau, jetzt geht's wieder ins Eingemachte.
Langsam bewegen wir uns drauf zu. Die 40 Punkte haben wir überschritten und dann
Hausaufgaben haben wir gemacht.
Genau. Die letzten 10, 15 Spiele kommt es drauf an.
Und dann hören wir es ab Sommer wieder.
Richtig. Samstag, 20.30 Uhr, wissen wir mehr, wenn wir Heidenheim ganz schmierig und dreckig.
Oh, stopp. Sonntag, spielen Sonntag wieder.
Sonntag?
Ja, HSV hat jetzt bis März kein Samstagsspiel mehr.
Bist du sicher?
Ja.
Ja. Okay.
Nur noch Sonntagsspiele.
Wieso steht hier Samstag bei Kicker? Freunde der Sonne. Aha.
Nee, Bones. Es ist Samstag, 20.30 Uhr, oder?
Was? Warte. Reiß ich mir gerade mal ein Glashaus hier wieder.
Ja. Dann machst du die Kicker-App auf. Vielleicht hast du eine andere Kicker-App.
Aber selbst dann wissen wir es 20.30 Uhr nicht, denn da ist erst Anpfiff.
Ja. Aber nach den ersten 10 Sekunden wissen wir schon direkt, was los ist.
Also ja, shame on me.
Nur der HSV.
Nur der HSV.
Ciao.